Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Lieber Herr Dr. Lelei, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Heute soll es um das Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz und wie ist der richtige Umgang im arbeitsrechtlichen Sinne damit. Wir ordnen hier ein ja recht prominentes Phänomen in der heutigen Arbeitswelt ein. Was ist in der Gemengelage von Krankenstand, Unternehmenskultur und Gefährdungsbeurteilung aus rechtlicher Sicht eigentlich alles zu beachten? Lieber Dr. Lelei, was genau ist mit dem Begriff psychische Belastung am Arbeitsplatz eigentlich gemeint?
Man hört jetzt immer wieder und meiner Meinung nach auch zu Recht, dass das Krankheitsbild psychische Belastung oder psychische Belastung am Arbeitsplatz die Berufskrankheit der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft geworden ist. Also praktisch die Berufskrankheit der Industriegesellschaft, die ja das schwere Rückenleiden war, ersetzt. Und da werden immer wieder Aspekte genannt, die unter den Schlagworten große Flexibilität, große Mobilität, Visualisierung der Arbeit kommen. Das heißt also, aufgrund der technischen Umstände, der technischen Gegebenheiten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter potenziell rund um die Uhr erreichbar. Es wird viel Technik eingesetzt, man ist mobil unterwegs, auf Dienstreisen und so weiter und so weiter. Und das kreiert oder kann kreieren eine Stresssituation, die sich dauerhaft auf den Gesundheitszustand auswirkt und dann eben im klassischen Sinne zu einer arbeitsplatzbezogenen Krankheit führen kann.
Wie stelle ich jetzt als Arbeitgeber eigentlich fest, dass eine solche Belastung bei meinen Mitarbeitern vorliegt? Und ganz wichtig, habe ich hierzu eine Verpflichtung, Stichwort Gefährdungsbeurteilung?
Ja, das Arbeitsschutzgesetz ist ja hier der Rahmen, in dem sich Unternehmen bewegen. Und da ist es auch ganz klar geregelt, dass Paragraph 4 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz ja sagt, die Arbeit muss gestaltet werden so, dass ein Ausschluss von Gefährdung der psychischen Gesundheit sichergestellt ist. Und dazu gibt es auch ein Mittel, ein Tool, was das Gesetz vorsieht. Das ist der Paragraph 5, beziehungsweise die in Paragraph 5 geregelte Gefährdungsbeurteilung. Das heißt also, die Arbeitsplätze im Unternehmen oder die Tätigkeiten werden beurteilt unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung von Gefährdung der psychischen Gesundheit, unter anderem natürlich auch von körperlicher Gesundheit, selbstverständlich, aber hier eben klar der Fokus auf psychische Gesundheit. Und das ist eine klare Vorgabe des Arbeitsschutzgesetzes.
Das klingt jetzt für mich so ein bisschen so, gerade wenn wir die Gefährdungsbeurteilung ins Spiel bringen, die körperlichen Belastungen sind relativ klar und auch, ich sag mal, typisch deutsch, durchgenormt geregelt. Und bei der psychischen Belastung hört sich das so ein bisschen weich an, würde ich sagen. Also gibt es da auch konkrete Vorgaben oder messbare Dinge, die ich in Betracht ziehen kann?
Ja, es ist absolut richtig. Auf den ersten Blick sind die psychischen Belastungen bei weitem nicht so greifbar wie die körperlichen, die physischen Belastungen. Man kann aber sagen, dass es hier ja auch entsprechende Analysen auch aus dem Bereich der Krankenversicherungen gibt. Es gibt zum Beispiel die DAK-Analyse aus dem Jahr 2020, die sagt, es gibt einen neuen Höchststand der Fehltage, die mit psychischer Belastung zusammenhängen, nämlich 274 Fehltage auf 100 Beschäftigte, also eine Rekordzahl. Und es gibt eben auch bestimmte Krankheitsbilder, die klar mit diesen Stresssituationen oder diesen Belastungssituationen in Verbindung gebracht werden, wobei sicherlich richtig, die nicht so offensichtlich sind wie die körperlichen Belastungen und häufig auch länger dauern in der Zeit, auf der Zeitachse, bis sie sich wirklich in einem Krankheitsbild auswirken.
Also kann man das als erstes Warnsignal letztlich auch von Arbeit oder für Arbeitgeber betrachten, wenn der Krankenstand steigt, obwohl ansonsten eigentlich keine Veränderung im Betrieb zu beobachten ist?
Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob man diesen Schluss ohne weiteres ziehen kann, denn der Krankenstand ist ja eine sehr abstrakte Zahl. Und der Krankenstand sagt ja erstmal überhaupt nichts darüber aus, was konkret die Arbeitsunfähigkeit ausgelöst hat. Und nennen wir das Kind mal beim Namen, es gibt ja auch Arbeitsunfähigkeit, die vielleicht gar keine Arbeitsunfähigkeit ist. Stichwort, was wir immer wieder sehen in Restrukturierungssituationen, wenn eine Betriebsänderung ansteht, dann geht der Krankenstand nach oben. Ob das immer wirklich auf eine Krankheit im klassischen Sinne zurückzuführen ist, das lasse ich mal so dahingestellt. Tendenziell ist es aber natürlich so, dass in jedem gut gemanagten Unternehmen eine Erhöhung des Krankenstandes die Alarmglocken läuten lässt.
Da lässt sich eigentlich schön der Kreis schließen und die Frage anschließen, welchen Einfluss hat eigentlich Unternehmenskultur? Also wie die Frage danach, wie gehe ich als Unternehmen mit dem Krankenstand um, beziehungsweise wie gehe ich präventiv vor, nehme ich die Leute mit und so weiter?
Den Einfluss der Unternehmenskultur auf einen hohen oder niedrigen Krankenstand, das kann man meiner Meinung nach überhaupt nicht unterschätzen. Der Einfluss, der ist unglaublich groß. Wenn die Unternehmenskultur stimmt, dann ist es aus meiner Sicht fast zwingend, dass man einen kleinen oder niedrigen Krankenstand haben wird und umgekehrt. Das heißt also, die Motivation der Kolleginnen und Kollegen spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Und was ist der Auslöser einer motivierten Belegschaft oder für eine Belegschaft motiviert zu arbeiten? Das ist die Unternehmenskultur. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch so, dass gut beratende Unternehmen immer da mit mehreren Ansätzen arbeiten, um konkret den Krankenstand wie so niedrig wie möglich zu halten oder vielleicht sogar Krankenstand null zu haben. Man soll ja auch mal sich ehrgeizige Ziele setzen. Und da wird man sicherlich einige interessante Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel Krankenrückkehrgespräche oder auch entsprechend straff organisierte Verfahren zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, aber eben auch die Dinge der Motivation, der positiven Unternehmenskultur, der leistungsorientierten Unternehmenskultur, also der Kultur, die sagt, bei uns macht es Spaß zu arbeiten und bei uns ist es so, dass du dich freust, wenn du morgens ins Büro kommst und den Rechner hochfährst.
Auf die Antwort habe ich natürlich gehofft und würde da wiederum gerne die Anschlussfrage stellen, wie verankere ich als Unternehmen eigentlich eine bestimmte Kultur? Also Sie hatten ja schon angedeutet, welche Ziele das haben kann, aber welche Maßnahmen können dazu führen, beziehungsweise wie verstärke ich als Unternehmen eine von mir gewollte Unternehmenskultur?
Ja, ich denke, da sind die ganz klassischen Ansätze immer noch sehr erfolgversprechend. Das Ganze geht von oben nach unten. Also die positive Unternehmenskultur, das positive Verhältnis zum eigenen Unternehmen muss vom Management, von der Arbeitgeberin, von der Geschäftsführung, vom Vorstand vorgelebt werden und auch sichtbar vorgelebt werden. Und es muss eine Kultur aus meiner Erfahrung geschaffen werden, die unter dem Stichwort läuft, bei uns lohnt sich Leistung. Das heißt also, finanziell lohnt sich das bei uns. Wir haben also ein gutes, gerechtes, transparentes und auch in dem Sinne konkurrenzfähiges Vergütungssystem. Wir haben aber auch andere Dinge. Wir sehen also unsere Mitarbeiter nicht nur als ein purer Humanfaktor, sondern wir sehen die als Menschen, als Kolleginnen und Kollegen, die wir wertschätzen und die hier bei uns einen Arbeitsplatz haben, der Spaß machen soll. Und wir arbeiten zusammen an einem gemeinsamen Ziel, dem Unternehmenserfolg. Und gleichzeitig, und das muss man auch immer dazu sagen, stellen wir auch sicher, dass diejenigen, die hier nicht als Teamplayer unterwegs sind und sich möglicherweise überlegen, ob sie sich auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen irgendwie ausruhen oder Vorteile verschaffen können, dass die entsprechend auch hier bei uns nicht diese Möglichkeiten haben und das Unternehmen im Interesse der anderen darauf reagiert.
Ich will nochmal zurück zum großen Thema Gesundheit und da auch natürlich die psychische Gesundheit. Wenn ich das so höre, heißt das wahrscheinlich auch, ich kann als Unternehmen nicht hingehen und sagen, ich verpflichte meine Mitarbeiter zu bestimmten Verhaltensweisen, beispielsweise Sportkursen oder Ähnlichem?
Das wird so sicherlich als Verpflichtung nicht laufen, zumindest nicht als eine rechtliche Verpflichtung. Ich muss aber sagen, es gibt Unternehmen, die doch hier sehr stark auch hart am Wind segeln, wie man so schön sagt. Wir hatten da vor einiger Zeit, haben wir beraten, in einem großen börsennotierten Energiekonzern eine Konzernbetriebsvereinbarung. Und da wurde auch zum Beispiel ein System eingeführt, wo die Mitarbeiter wöchentlich eine E-Mail bekommen sollten, die ein entsprechendes Sportangebot präsentiert. Nicht? Und man dann sagte, wie sieht's aus? Haben Sie diese Woche schon Sport gemacht? Das heißt also, hier gibt es sicherlich auch ganz interessante Ansätze. Verpflichtend, rechtlich verpflichtend ist das nicht. Aber man kann natürlich auch einen Rahmen schaffen, eine Unternehmenskultur schaffen, in der das positiv bewertet wird. Und das ist aus meiner Sicht immer ein ganz großer Motivationstreiber.
Also man könnte ja zum Beispiel auch daran denken, Anreize zu schaffen, wobei das wiederum problematisch wird wahrscheinlich, wenn ich jemanden bevorzuge, der bestimmte Handlungen unternimmt, weil ich dann denjenigen ungleich behandle, der keine Lust hat auf das Programm oder das aus anderen Gründen einfach nicht machen möchte.
Richtig, hier muss man sicherlich vorsichtig sein, um nicht in Ungleichbehandlungen reinzukommen. Und man muss auch ja immer noch klar sagen, letztendlich ist ja gerade so etwas wie Sport oder Freizeitaktivitäten der Kolleginnen und Kollegen nicht etwas, was vom Unternehmen bestimmt werden sollte. Andererseits ist es ja auch so, dass man durchaus Rahmenbedingungen schaffen kann. Und man muss es ja auch sehen, häufig wird das auch erwartet, nicht? Also denken Sie an die Fitnessstudio-Abos, die gefördert werden. Denken Sie an die E-Bikes, die von Unternehmen gefordert werden. Das sind ja letztendlich alles Dinge, die auch auf eine körperliche Gesundheit abstellen der Belegschaft und da entsprechende Angebote machen.
Klingt plausibel. Ich will jetzt trotzdem mal ein bisschen provozieren und die Frage stellen, wie sinnvoll sind eigentlich Präventionsangebote? Denn ich könnte ja jetzt einfach behaupten, ich erreiche ja sowieso nur die, die sowieso was tun. Und die, die nichts tun, die kriege ich ja trotzdem nicht.
Ja, das ist richtig. Ja, das wäre eine etwas fatalistische Sichtweise aus meiner Sicht. Die Erfahrung lehrt, dass wenn die Unternehmenskultur entsprechend gestaltet ist, der Mitmacheffekt, der ist gar nicht zu unterschätzen. Man wird sicherlich nie dahin kommen, dass man alle diejenigen, die man gerne hätte, da ins Boot holen kann. Da wird es immer welche geben, die abseits stehen, die sich eine Extrawurst braten wollen und die einfach sagen, das ist mir alles total egal. Aber ich glaube, die Zahl derjenigen, die man doch dann ansprechen kann, die man motivieren kann, die ist auch nicht zu unterschätzen und die kann man auf jeden Fall auch aus Unternehmenssicht positiv mit entsprechenden Angeboten, mit der entsprechenden Unternehmenskultur beeinflussen und man kann sozusagen die größtmögliche Zahl zumindest ins Boot holen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel.
Können Sie zusammenfassend zum Schluss nochmal kurz die Rahmenbedingungen schildern, unter denen es idealerweise kaum oder keine psychischen Belastungen am Arbeitsplatz geben sollte?
Ja, der Ausgangspunkt ist hier sicherlich wieder die Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes. Gerade wenn man jetzt in sehr technikgetriebenen Unternehmen unterwegs ist, aber natürlich auch überall sonst, muss es klar sein, dass die Arbeitsplätze entsprechend den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben ausgestattet sind, auch dem Stand der Technik entsprechend, dass das regelmäßig kontrolliert wird. Es gibt da ja auch entsprechende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates und dass so die Geschäftsführung, die Unternehmensleitung immer ein genaues Bild darüber hat, wie sieht die Gefährdungslage aus, also die Gefährdungslage der psychischen oder physischen Gesundheit am Arbeitsplatz und dann entsprechend reagieren kann. Das Ganze ist ein Prozess, der sich immer weiter entwickelt und wo die Herausforderung für Unternehmen darin besteht, up to date zu sein und mit den entsprechenden technischen Möglichkeiten das umzusetzen, was das Arbeitsschutzgesetz und auch die Unternehmenskultur, Stichwort Motivation, erfordern.
Lieber Dr. Lelley, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.